Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christo, werte Freunde, ich grüße euch abermals herzlich in dem teuren Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesus Christus. Für mich immer ein großes Vorrecht, mit euch über Gott, über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu sprechen. Mein Name ist bekannt, ich bin Bruder Frank und bin auch für die Sendung verantwortlich. Werte Freunde, es geht wirklich darum, dass wir uns in den Ratschluss Gottes einfügen lassen, Anteil an dem haben, was Gott für uns bestimmt hat, und dass wir die Zeit nutzen, unsere Vorbereitung für die Ewigkeit zu vollziehen, dass wir wirklich in Übereinstimmung mit Gott, mit dem Worte Gottes, mit dem Willen Gottes, mit dem Plan Gottes gebracht werden, dass wir durch die Verkündigung zum Ursprung zurückgebracht werden. Und dann können wir schon mit Matthäus 16 beginnen, wo unser Herr spricht: Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wo unser Herr zu Petrus gesagt hat: Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Also eine direkte Offenbarung, die Gott uns schenkt, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dann kommen wir schon zu 1. Korinther, dem 12. Kapitel, dem 3. Vers. Niemand kann sagen, dass Jesus der Herr ist, außer durch den Heiligen Geist. Werte Freunde, über das Thema der Gottheit könnte man stundenlang, tagelang, wochenlang sprechen. Was für mich sehr wichtig erscheint, ist Folgendes: Dass wir unterscheiden zwischen dem, was in der Bibel steht und was hineingedeutet, hineingelegt wird. Und da haben wir zum Beispiel die Lehre der Apostel, und die geht wirklich auf den Ursprung zurück. 2000 Jahre ist es her, als der Herr die Gemeinde gegründet hat. Ich will bauen meine Gemeinde. Und dann kam der Zeitpunkt, nämlich zu Jerusalem, als die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand, die Erlösung vollbracht war, der Herr den Preis für unsere Erlösung am Kreuz auf Golgatha bezahlt hatte und das Blut des Bundes für uns vergossen hat, um uns als Gemeinde des neuen Bundes, als sein Eigentumsvolk anzunehmen und uns die Gotteskindschaft, ja das ewige Leben aus Gnaden zu schenken. Also, Golgatha war geschehen, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selber versöhnt, wie Paulus im 2. Korinther im 5. Kapitel dargelegt hat. Und dann war auch die Auferstehung geschehen, wie ja schon geschrieben steht im Psalm 16, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht, noch dass seine Seele in der Hölle bleibe. Also Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha starb, der die Sünden der Welt als Lamm Gottes auf sich genommen und damit an das Kreuz ging, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes empfingen und die Gotteskindschaft persönlich erleben durften. Dann, wie schon erwähnt, ist durch die Auferstehung das Erlösungswerk gekrönt worden, denn wäre der Herr nur gestorben und begraben worden, wo hätten wir da den Beweis, dass Gott überhaupt in der Sache ist? Der Beweis der vollbrachten Erlösung ist doch durch die Auferstehung unseres Herrn gekrönt worden. Und dann hat sich der Auferstandene Einzelnen und dann den Elfen geoffenbart und dann sogar einmal 500 Brüdern auf einmal, die versammelt waren. Brüder und Schwestern, wir brauchen die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und Gott war wirklich nur in Jesus Christus, unserem Herrn. In keinem anderen, in keiner anderen Religion. Gott ist auch nicht in der jüdischen Religion. Gott ist nicht in der christlichen Religion. Gott hat sich persönlich einzig und allein in seinem eingeborenen Sohn geoffenbart, um uns als Söhne und Töchter Gottes wieder einzusetzen und in die ursprüngliche Bestimmung zurückzubringen. Am Pfingsttage geschah es dann, dass alle, zunächst einmal 120, die durch das Blut erlöst waren, die den Auferstandenen gesehen und gehört haben, die seinem Wort folgten, auf den Obersaal zu Jerusalem gingen, und Maria war mit dabei, so steht's in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, geschrieben, dass auch Maria zu den 120 gehörte, die dabei war, als die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Wir haben vor kurzem die Nachricht gehört, dass ein fünftes Maria-Dogma erklärt oder veröffentlicht werden soll. 4 sind schon und dann soll ein fünftes irgendwann auch proklamiert werden. Nun ist das aber so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, nun ist das aber so, dass die Heilige Schrift Maria kein einziges Mal mehr erwähnt, nur, wie eben schon gesagt, in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, unter den 120. Und dann kein einziges Mal mehr in der ganzen Bibel. Und jetzt hören wir, was alles mit Maria getan wurde, dass sie Jungfrau geblieben ist, dass sie gen Himmel gefahren ist, dass sie Mittlerin ist, dass sie Fürsprecherin ist. Und das stimmt alles nicht. Es stimmt nicht mit der Bibel überein. Und ich denke nicht daran, mich bei Gott zu entschuldigen, dass er irgendetwas vergessen hätte. Im Gegenteil, ich klage an, dass dem Neuen Testament, und hier liegt die Betonung auf Testament, es ist das Neue Testament. Und ein Testament ist abgeschlossen. Ein Testament wird gemacht und wenn derjenige, der es gemacht hat, stirbt, wird es rechtskräftig. Und deshalb schreibt Paulus an die Galater, dass einem Testament absolut nichts hinzugefügt werden darf. Jede Kirche, jede Freikirche, jede Religion hat das Recht zu tun, was sie tun möchte. Dogmen herauszugeben, Lehrsätze und Meinungen zu bestimmen und sogar zu sagen, was ein apostolisches Glaubensbekenntnis ist. Alle können tun und lassen, was sie wollen. Mir geht es einfach nur darum, von Gott aus zu informieren. Und die Information, die ich zu geben habe, ist folgende: dass Gott nicht eine einzige Kirche baut. Er baut weder die anglikanische Kirche, noch die calvinistische Kirche, noch die römische Kirche, noch die orthodoxe Kirche, noch die lutherische Kirche, noch die baptistische Kirche, noch die methodistische Kirche. Gott baut überhaupt keine Kirche. Das machen die Menschen, die Denominationen, die sich zusammengeschlossen haben und festgelegt haben, was sie glauben, was sie lehren und was sie praktizieren. Doch ich spreche nicht davon, sondern vom Evangelium Jesu Christi, von der Erlösung, von der Gemeinde der Erstgeborenen, von denen, die Gottes Gnade, Gottes Heil persönlich erleben, die durch den Glauben an Jesus Christus die Rechtfertigung, die Erneuerung, die Wiedergeburt persönlich erleben, die ein Heilserlebnis mit Gott machen, wie es unsere Brüder und Schwestern am Anfang gemacht haben. Also, der Herr spricht noch heute, ich will bauen meine Gemeinde. Und zu seiner Gemeinde dürfen alle gehören. Aus der katholischen Kirche, der evangelischen, der orthodoxen, vom Baptisten, alle und nochmals alle dürfen ihre Entscheidung persönlich treffen und Jesus Christus als ihren Erlöser und damit die Vergebung und die Versöhnung, die Gnade und das Heil persönlich erleben. Nur muss auch gesagt werden, dass niemand stellvertretend für uns handeln kann. Es gibt keine einzige Amtshandlung, die selig macht. Das geht einfach gar nicht, sondern der Glaube an Jesus Christus macht selig. Als Maria, die Jungfrau, und Gott sei Dank, denn so steht's geschrieben im Propheten Jesaja im 7. Kapitel, Vers 14, eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Emmanuel geben wird. Und als die Zeit erfüllet ward, kam der Engel Gabriel, gab der Maria die Verheißung des Wortes. Sie glaubte. Und dann folgte der Ausspruch, selig, weil du geglaubt hast. Hier haben wir den Schlüssel, den Zugang zur Seligkeit. Abraham glaubt hatte, was Gott ihm verheißen, was Gott ihm gesagt hatte. Alle Propheten glaubten, was Gott ihnen geoffenbart hat, was sie angekündigt haben, und das ist ihnen zur Seligkeit gerechnet worden. Genauso war es bei Maria. Selig, weil du geglaubt hast. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast die Verheißung, die Gott durch den Propheten Jesaja gegeben hat, die der Engel Gabriel dir überbrachte, geglaubt. Selig bist du. Und von nun an werden dich alle Völker selig preisen. Das ist etwas ganz Herrliches. Also, die Seligpreisung hängt damit zusammen, dass am Anfang des Neuen Testaments die Jungfrau geglaubt hat, angenommen hat und die Erfüllung der Verheißung persönlich erlebte. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten, und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Das war die Geburt des Sohnes Gottes, der nicht irgendwann in Ewigkeit im Himmel geboren wurde, sondern zu Bethlehem, wie im Alten Testament im Propheten Micha Kapitel 5 vorausgesagt und im Matthäus-Evangelium bestätigt worden ist. Doch hier zu dem Punkt: So wie Maria das Wort der Verheißung glaubt, und damit war ihre Seligsprechung verbunden, so müssen wir das Wort der Verheißung glauben, und damit ist unsere Seligsprechung, unsere Seligwerdung verbunden. Deshalb spricht unser Herr doch 9-mal in der Bergpredigt zu denen, die zu seinen Füßen saßen, die ihm geglaubt haben. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen. Selig, selig, selig. Nicht nur Maria, sondern alle, die Gott glauben, die Gottes Verheißungen auf- und annehmen, die Gottes Wort respektieren, die eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, darauf kommt es heute an. Welche Verheißung hat Gott uns für diese Zeit gegeben? Wir alle wissen, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Die Zeichen der Zeit stehen uns vor Augen, sie sprechen eine deutliche Sprache. Um es modern auszudrücken, der Countdown läuft. Der Countdown läuft. Wir sind nicht nur in der Endzeit, wir sind am Ende der Endzeit angekommen, und unser Herr spricht immer wieder: Wenn ihr sehen werdet, dass das alles geschieht, so wisst ihr, dass es nahe ist, ja, vor der Tür steht. Und dann sagt er: Wenn ihr sehen werdet, dass das alles geschieht, so erhebet eure Häupter, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Damit ist die Leibeserlösung gemeint. Unsere Seele ist schon erlöst. Wir haben schon ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Denn so steht es geschrieben im Johannesevangelium im 17. Kapitel, Vers 2 und 3. So steht's geschrieben im 1. Johannesbrief, im 5. Kapitel, Vers 11 und 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Doch bei der Wiederkunft Jesu Christi wird der Leib verwandelt. Das Sterbliche wird die Unsterblichkeit anziehen, das Vergängliche die Unvergänglichkeit, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden und dem Herrn entgegengerückt werden, in der Luft, um alle Zeit bei ihm zu sein. Nachzulesen im 1. Korintherbrief, dem 15. Kapitel, nachzulesen im 1. Thessalonicher, dem 4. Kapitel und an vielen Stellen des Neuen Testaments. Werte Freunde, ich muss es sagen, vor der Wiederkunft Jesu Christi, die der Herr uns im Johannesevangelium im 14. Kapitel deutlich verheißen hat, nämlich: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Doch es geht jetzt um die Herausrufung, der zur Gemeinde Jesu Christi gehörenden. Nicht eine Vereinigung aller Kirchen und Freikirchen, nicht eine Vereinigung weltlicher Art mit Politik und Religion, sondern eine Vereinigung unter Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die von Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde, sprechen und davon, dass wir Glieder des Leibes Jesu Christi sind. Also, die Gemeinde Jesu Christi steht nicht unter menschlicher Herrschaft, ist keine Denomination. Die Gemeinde Jesu Christi besteht aus Menschen, die Gott persönlich erlebt haben, die eine Bekehrung, eine Wiedergeburt erlebt haben, die Jesus Christus in der Kraft seiner Auferstehung erlebt haben. Freunde, die Hauptverheißung vor der Wiederkunft Jesu Christi lautet: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Maleachi, letztes Kapitel, die letzten Verse. Bestätigt im Neuen Testament, Matthäus 17, Vers 11, bestätigt im Neuen Testament, Markus 9, Vers 12. Also, vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, ehe die Sonne sich verfinstert, der Mond den Schein verliert und der große und schreckliche Tag des Herrn hereinbricht, der brennen wird wie ein Ofen, um mit Petrus, dem Apostel, zu sprechen, im 2. Petrus, dem 3. Kapitel, Vers 10, wollte Gott uns in diesem prophetischen Zeitabschnitt eine prophetische Botschaft senden, eine apostolische Botschaft senden, eine Ausrichtung, eine Zurückführung zum Anfang, denn am Ende muss die Gemeinde Jesu Christi doch so sein, wie sie am Anfang war, völlig zurückerstattet, dieselben Lehren, dieselbe Taufe, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, alles muss zum Anfang zurückgebracht werden. Jesus Christus ist doch Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. So wie er am Anfang war, so ist er am Ende. Wie die Gemeinde am Anfang war, muss sie am Ende sein. Wieder völlig zurückerstattet, wo sie vor 2000 Jahren am Gründungstage zu Pfingsten war. Die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, die Lehre über die Gottheit, alles muss korrigiert, alles muss neu geordnet, muss biblisch geordnet werden. Bitte glauben Sie es mir. Versuchen Sie Gott nicht, auf eigenem Wege zu begegnen. Kehren wir alle um, durchforschen wir die Heilige Schrift, erkennen wir den Weg, den Gott mit der Gemeinde ohne Abänderung von Anfang bis zu Ende gehen wird. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen, Gottes Beistand, Offenbarung, Inspiration, Hineinführung in das Wort durch den Heiligen Geist. Gott der Herr segne euch. Er sei mit euch. Ich möchte euch alle wiedersehen, wenn nicht hier, dann an dem glorreichen Morgen, wenn Jesus wiederkommt. Seid gesegnet in seinem heiligen Namen. Amen.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche, auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum, Postfach 10707 in 47707 Krefeld.